Das NDR 2 Update um 12 mit Karl Schreiber.
Nach der Wahl in Österreich steht das Land vor einer schwierigen Regierungsbildung. Und Unternehmen, die staatliche Corona-Hilfen bekommen haben, können noch heute ihre Schlussabrechnungen dafür einreichen. Ein Rechtsruck in den Parlamenten, den haben wir in den vergangenen Wochen ja schon bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland gesehen. Auch bei unseren Nachbarn in Österreich haben die Rechtspopulisten gestern bei der Parlamentswahl gewonnen. Dort liegt die FPÖ mit knapp 30% erstmals auf Platz 1. Aber eine Mehrheit für eine neue Bundesregierung zu finden, das dürfte schwierig werden, weil keine andere Partei mit dem Wahlsieger und FPÖ-Chef Kickl zusammenarbeiten möchte. Die Kollegen vom Deutschlandradio haben heute Morgen mit der österreichischen Journalistin Nina Horacek gesprochen. Zunächst die Frage, was hat die FPÖ so stark gemacht?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Es war zum einen natürlich das Thema Migration ein wichtiges Thema im Wahlkampf. Hinzu kommt aber auch, dass es noch immer doch einige Leute gibt in Österreich, die wegen der Corona-Pandemiebekämpfung sehr unzufrieden sind. Die sind da zur FPÖ gegangen, die ja ganz strikt gegen die Maßnahmen war, teilweise auch das Virus leugnet. Dann kam dazu der Ukraine-Krieg, der auch sehr viel verunsichert hat und ganz, ganz wichtig, eine große Unzufriedenheit der Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung gegenüber der amtierenden Bundesregierung aus Konservativen und Grünen.
In der Regel bekommt die stärkste Kraft vom Bundespräsidenten den Auftrag zur Regierungsbildung. So war es zumindest bisher immer. Wovon hängt das ab?
Ja, das ist kein Gesetz, das steht auch nicht in der Verfassung. Das war bisher eigentlich so üblich. Also es ist jetzt, der Bundespräsident ist nicht verpflichtet, das zu tun, aber bisher hat er es immer getan. Wie er es diesmal machen wird, werden wir sehen. Er hat sich gestern kurz zu Wort gemeldet, hat dazu nichts gesagt, hat gesagt, er wird die Bevölkerung weiter auf dem Laufenden halten. Es kann auch sein, dass der Bundespräsident auch ein bisschen im Hintergrund sagt, okay, es gibt ja noch eine andere Option, setzt euch mal zusammen. Also rechnerisch möglich wäre auch eine Regierung aus Konservativen und Sozialdemokraten. Die hat derzeit eine Mehrheit, aber eine hauchdünne. Also es ist eher riskant, da braucht nur jemand mal krank sein. Wahrscheinlicher ist, dass man noch einen Partner dazu holt, zum Beispiel den liberalen Neos. Dann hätten wir eine Dreierkoalition. Das kennt Deutschland, wir kennen das in Österreich noch gar nicht. Das gab es noch nie, das ist halt auch ein bisschen Neuland.
Sagt die Journalistin Nina Horacek nach der Parlamentswahl in Österreich. Der Friseursalon, die Kneipe um die Ecke oder das Kosmetikstudio nebenan. Viele Unternehmen haben während der Corona-Pandemie finanzielle Hilfen vom Staat bekommen, um sie vor einer Pleite zu bewahren. Ein Punkt bei dem Thema ist die sogenannte Schlussabrechnung. Da geht es um die Frage, ob Unternehmen die Finanzhilfen zurechtbekommen haben. Bis heute müssen diese Abrechnungen eingereicht werden. Luca Deutschländer, NDR 2 Berlin. Wer findet denn heraus, ob ich als Unternehmer zurückzahlen muss?
Es gibt da ein ganz klares Verfahren und eine Website des Bundeswirtschaftsministeriums, bei der man diese sogenannte Schlussabrechnung einzureichen hat. Wir müssen hier vorweg mal unterscheiden. Es gab ja zig Corona-Hilfen vom Staat. In diesem konkreten Fall geht es jetzt um Corona-Wirtschaftshilfen. Das waren zum Beispiel Programme mit dem Namen Überbrückungshilfe oder November- und Dezemberhilfe. Wenn ich als Chef einer Firma damals Geld beantragt habe, dann musste ich prognostizieren, wie sehr mein Umsatz wegen der Pandemie wohl zurückgehen wird. Und dann wurde der Antrag vorläufig bewilligt. Jetzt wird ein Strich darunter gezogen. Die Prognose wird also abgeglichen mit meinen wirklichen Geschäftszahlen für diesen Zeitraum. Und am Ende prüft das zuständige Bundesland, ob mir das Geld, das ich bekommen habe, in dieser Höhe wirklich zugestanden hat.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich als Unternehmer dann Geld zurückzahlen muss?
Pauschal kann man das natürlich nicht sagen, aber ein ganz gutes Indiz sind sicher die Erfahrungswerte, die schon gesammelt wurden, denn viele Schlussabrechnungen sind auch schon längst geprüft und abgeschlossen. Rund 250.000 an der Zahl, hat mir das zuständige Bundeswirtschaftsministerium Ende vergangener Woche gesagt. Für rund 3/4 der Antragsteller habe sich nichts verändert. Manche hätten sogar Geld nachgezahlt bekommen, hat man mir gesagt. Es gibt aber natürlich auch die andere Seite, also Unternehmen, die Geld zurückzahlen müssen. Wir reden davon durchschnittlich etwa 7.400 Euro, die zurückgezahlt werden müssen.
Danke für die Infos aus Berlin, Luca Deutschländer. Immo-Tommy. Der ist Immobilieninfluencer und hat zum Beispiel auf Instagram 850.000 Follower. Zahlreiche Menschen haben über sein Netzwerk Immobilien gekauft. Viele von ihnen fühlen sich getäuscht und betrogen. Das zeigen Recherchen vom NDR und dem Spiegel. Von Schrottimmobilien ist da die Rede. Vor rund 6 Wochen haben wir schon mal über Immo-Tommy berichtet. Doch was hat sich seitdem getan? Nicolas Liefen aus unserer Wirtschaftsredaktion, kannst du uns die Rechercheergebnisse noch mal kurz zusammenfassen?
Ja, wie gesagt, wir hatten ja über Monate recherchiert und umfangreiche Unterlagen auch von Käufern erhalten. Die Vorwürfe reichten von völlig überteuerten Immobilien über Sanierungszusagen, die ja nicht eingehalten wurden, bis hin zu riskanten Finanzierungen. Und zudem ging es um Teilbeträge, die abgezweigt wurden, mutmaßlich versteckte Provisionen, teils im hohen fünfstelligen Bereich. Womit wir ehrlich gesagt nicht gerechnet hatten, war die enorme Resonanz auf die Berichterstattung. Das heißt, es haben sich rund 50 NDR-Hörer bei uns gemeldet, unter anderem auch aus Niedersachsen. Viele haben unsere Recherchen bestätigt, weil sie eben Ähnliches erlebt hatten. Ein großer Teil mit Immo-Tommy. Uns wurden Unterlagen zugeschickt, also Verträge, Finanzierungen, Dokumente über Zahlungen an Dritte. Interessant war noch, dass wir zwar die meisten der genannten Namen und Unternehmen aus dem Netzwerk schon kannten, es kam aber auch noch neue dazu, sprich weitere Vermittler, Berater, Hausverwaltungen, Finanzinstitute für die jeweiligen Kredite und Bausparverträge. Und die Resonanz hat uns eben auch nochmal gezeigt, wie hoch die Dunkelziffer sein muss, zumal viele bis zu unserer Berichterstattung gar nicht wussten, was sie da unterzeichnet haben.
Die Finanzinstitute haben sich nach der Recherche ja eher spärlich geäußert zu den Vorwürfen. Wie ist da der Stand?
Und ehrlich gesagt hat uns das Verhalten überrascht und es überrascht uns bis heute. Offenbar lautet die Devise nämlich, wir sitzen das mal aus. Im Fokus stehen ja die Volksbank Konstanz und die Schwäbisch Hall. Anwälte und Verbraucherschützer haben die vermittelten Finanzierungen ja als hochriskant kritisiert. Und trotzdem und obwohl ein Imageverlust droht von Deutschlands größter Bausparkasse, von der Schwäbisch Hall, gibt es zu unseren Recherchen nichts Neues. Und für die Volksbank Konstanz hat sich eine Kommunikationsberatung gemeldet, die zwar schrieb, dass sie, ich zitiere mal, die menschlichen Schicksale bewegen. Man müsse die Vorwürfe aber erst mal prüfen, erst dann könne man Stellung beziehen. Und das ist eben bis heute nicht passiert. Auch auf die Käufer ist die Bank nach unseren Recherchen nicht zugegangen. Was einige stattdessen erhalten haben, ist die Ankündigung der Bank, aktuelle Wertgutachten der Wohnungen zu erstellen. Das hätte natürlich vor den Finanzierungen erfolgen müssen. Warum jetzt und mit welchen Folgen ist offen.
Und was sagt Immo-Tommy dazu?
Naja, von Immo-Tommy gibt es inzwischen ein zweites Statement, in dem er anders als beim ersten auf konkrete Vorwürfe eingeht. Angeblich haben dessen Anwälte auch Abmahnungen verschickt, allerdings weder an uns noch an den Spiegel. Und vieles, was im Statement aufgeführt wird, passt mit unseren Recherchen überhaupt nicht zusammen und hat offensichtlich auch die Käufer nicht beruhigt. Ich hatte in den vergangenen Tagen Kontakt mit mehreren Betroffenen, die auch an ihren Vorwürfen festhalten und weiterhin am liebsten alles rückgängig machen würden, weil natürlich der psychische Druck groß ist und auch der finanzielle. Viele haben bis heute Angst, an die Öffentlichkeit zu gehen und auch erkannt zu werden. Und einige lassen sich inzwischen auch anwaltlich vertreten. Nur so ein Verfahren dauert natürlich und ist sehr teuer.
Infos waren das von Nicolas Liefen aus der Wirtschaftsredaktion. Und weitere Infos zu dem Thema, die gibt's auf ndr.de.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.